Meine erste Panikattacke war, ich habe angefangen zu hyperventilieren. Ich bin ganz schwach geworden, bin zusammengesackt. Das waren Gefühle großer Ohnmacht. Es waren Gefühle von komplettem Kontrollverlust.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsen werden, lass machen.
Der Coming-of-Age-Podcast der IKK Klassik mit Vivi
und Marco.
Hello again. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch schön, dass du wieder da bist. Vivi, wie geht's dir heute?
Hi, mir geht's sehr gut, weil ich bin ganz vorfreudig, was die Folge und das Thema heute betrifft.
Ja.
Und bei dir?
Ja, mir geht's ehrlich gesagt genauso. Ich freue mich auch sehr auf das Thema. Und wenn ich mir dieses Thema anschaue, kommt mir auch direkt die Frage, wovor hattest du eigentlich zuletzt so richtig, richtig Angst?
Okay, wow. Direkt hier so ein Kaltstart.
Ja, direkt,
ab direkt ins kalte Wasser. Persönlich.
Vielleicht ist genau das, wovor du gerade richtig Angst hast. Aber nee, war da was in letzter Zeit oder ist da was gerade?
Ja, also ich würde sagen, gerade heute ist da auf jeden Fall ein Thema, denn ich starte morgen einen neuen Job für meine Therapeutenausbildung in einer Klinik. Und da habe ich schon so ein bisschen Bammel vor allem, weil das Ganze mehrsprachig sein wird.
Oh wow.
Französisch wird eine Rolle spielen und das sitzt nicht so bei mir. Und es wird unangenehme Situationen geben, das weiß ich. Ja. Das wird auch gut sein, das weiß ich auch. Aber trotzdem, da ist schon so eine Angst, ja.
Ja, okay. Das heißt, du hast Angst davor, dich nicht richtig ausdrücken zu können, nicht verstanden zu werden und so weiter. Okay, kann ich gut verstehen.
Ja. Was gibt's bei dir denn im Moment? Oder was gab's mal, was dir Angst gemacht hat?
Im Moment, im Moment ist da nichts. Also nichts, was mir jetzt konkret einfällt, wovor ich jetzt direkt Angst habe. Mir fällt aber ein, dass vor ein paar Tagen hatten wir so eine Gruselszene. Also ich war mit meiner Partnerin zu Hause, wir haben schon geschlafen. Es war super leise und auf einmal klirrte es einfach sehr laut im Haus. Wir standen sofort beide senkrecht im Bett, guckten uns an, Licht an. Was war das? Hast du das auch gehört? Wir sind also aufgestanden, haben uns dann erst eine Vase genommen, weil wir oben im Schlafzimmer nichts anderes hatten. Hätten auch die Zahnbürste nehmen können zur Verteidigung. Haben uns dann runter zum Ofen gekämpft. Da habe ich mir dann erstmal so eine Stange genommen. Gekämpft, genau.
Ja.
Habe ich mir dann so eine Stange genommen und sind dann vor zur Küche. Da habe ich ihr dann die Stange gegeben, habe mir das Messer geschnappt. Und
aber
dann
Angst, ja.
Kam das so richtig durch meinen ganzen Körper. Ich war so richtig wie versteinert und gleichzeitig auch so, okay, ich bin bereit zu kämpfen. So, um mein Leben, um dein Leben.
Ja.
Wir schauen jetzt, was hinter dieser Tür ist. Und wir sind hinter diese Tür gegangen. Und da war nichts. Es war nichts.
Ja, gut, aber was war's dann?
Im Bad ist uns dann aufgefallen, dass in der Badewanne lag so ein Teil von der Wand, was abgefallen ist. Da, wo man so die Seife drauf macht, so ein Seifenhalter.
Oh, wow.
Ja,
gut, aber
die Stange habe ich trotzdem immer noch unter dem Bett liegen jetzt. Und ja, war ein ziemlich krasses Gefühl.
Das heißt, die Angst war da, die Angst hat dich auch kampfbereit gemacht.
Die Angst hat mich kampfbereit gemacht. Alles halb so schlimm im Endeffekt. Aber ich stelle mir eben vor, jetzt gerade, wie krass muss das sein, dieses Gefühl ständig oder regelmäßig mit sich rumzutragen, zu spüren, wenn man eben eine wirklich echte Angststörung hat und nicht jetzt nur irgendwie was Gruseliges erlebt. Und genau darum soll es heute gehen, Leben mit Angststörungen, also mit so richtigen Angststörungen.
Und dazu haben wir natürlich mal wieder auch einen Gast, nämlich Olivier David. Der wird uns später davon erzählen, wie es für ihn ist, mit seiner Angststörung zu leben und wie das eben sein Leben beeinflusst.
Sehr spannender Mensch, sehr spannende Geschichten. Das hat mich sehr selber auch berührt, ihm zuzuhören. Aber fangen wir doch mal ganz woanders an. Ich stelle mir die Frage, beziehungsweise stellt sich wie immer dir, ab wann spricht man eigentlich von einer Angststörung überhaupt?
Also was bei der Angststörung auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass da eine ganz große Belastung ist. Die Ängste sind so groß und so vorherrschend und so andauernd, dass das für die Betroffenen sehr belastend ist, viel Energie kostet, da einfach ein hoher Leidensdruck ist und auch dann eben zu Beeinträchtigungen im Alltag, im alltäglichen Leben führt. Also was ganz oft der Fall ist, ist, dass durch die Ängste bestimmte Situationen dann vermieden werden, bestimmte Sachen vielleicht gar nicht mehr gemacht werden können im Alltag. Und da merkt man, das wird zur Einschränkung, das beeinträchtigt einfach ein Leben. Und da gibt es dann natürlich auch nochmal Unterschiede. Also es gibt jetzt nicht nur die eine Angststörung, sondern es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt zum Beispiel die generalisierte Angststörung, es gibt die Agoraphobie, es gibt die soziale Phobie und spezifische Phobien. Zum Beispiel, wenn man in Richtung Spinnen denkt, sind wir bei den spezifischen Phobien. Aber auch die Panikstörung oder Zwangsstörung, würden zu dieser Gruppe der Angststörung gehören.
Okay.
Was auch immer schnell mal in dem Kontext auftaucht, sind ja Panikattacken. Panikattacken an sich sind da jetzt eher so ein Symptom, das auftauchen kann.
Ja.
Und noch keine Störung an sich, ne, können aber zur Panikstörung werden.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Da schließe ich direkt meine nächste ganz persönliche Frage an, weil mir kommt dann sofort so eine Situation in den Sinn, wo ich gerade merke, war das eine Panikattacke, ja oder nein? Und zwar war das so vor 5, 6 Jahren. Da war ich noch festangestellt. Na, das ist jetzt schon so 6 Jahre her. Und es war eigentlich so einer meiner letzten Tage in der Festanstellung, als ich morgens schon gemerkt habe, irgendwas ist anders heute, bin dann aber trotzdem zur Arbeit gegangen und als ich da so saß und so ein bisschen die Maus geklickt habe, wie man das dann so morgens macht, merkte ich auf einmal...
Was man halt
zur
Arbeit nennt.
Genau, was man halt zur Arbeit nennt. Man klickt die Maus und auf einmal überkam es mich komplett. Ich musste sofort anfangen zu heulen, hab auch die anderen guckten mich auch an, so. Ich so, boah, ich weiß nicht, was los ist, ich kann nicht mehr. Und hab total angefangen zu zittern und konnte nur noch sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus, ich muss hier weg. Und bin dann auch sofort zur Assistentin der Geschäftsführung gegangen und hab gesagt, Nina, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier raus. Die so, was ist los? Ich weiß es nicht, ich kann nicht mehr. War das eine Panikattacke oder?
Das, was du da gespürt hast, so dieses ganz, ganz große Unbehagen, Unwohlsein, wie du es beschreibst, ist das sehr schnell angestiegen? Also hat das so in kürzester Zeit quasi seinen Höhepunkt erreicht?
Ja, super schnell. Also es war eigentlich so da. Also es war innerhalb von Sekunden hat sich das hochgesteigert und mich komplett auch überwältigt, richtig überrannt. Und ich erinnere mich auch noch, und das finde ich nach wie vor irgendwie spannend, dass ich da gar nicht mehr ich selbst war. Also ich habe alles, was ich da gesprochen habe, habe ich eigentlich nur noch so wahrgenommen, aber gar nicht mehr entschieden, was ich sage. Auch so, das war nur noch so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich habe mich selber dabei beobachtet und das war irgendwie auch beängstigend. Aber es ging alles mega schnell, ja.
Ja, ja. Also auch dieses Gefühl, in dem Moment die Kontrolle zu verlieren. Mhm. Und wahrscheinlich ging es auch einher. Also hast du das körperlich auch gespürt?
Ja, total. Ich musste ja auch mega heulen und hatte gleichzeitig auch dieses Zittern. Und
das Herz hat wahrscheinlich schneller geschlagen.
Ja, totales Herz, totales Herzrasen.
Ja,
das fühlt mich immer noch auf. So, ne? Das war ein krasser Moment, ja.
Mhm. Ja, also so wie du das beschreibst, kann das auf jeden Fall eine Panikattacke gewesen sein, ne? Weil da eben typisch ist, dass die Angst, Panik oder auch einfach das starke Unwohlsein ganz, ganz, ganz schnell von 0 auf 100 geht, gefühlt. Schnell seinen Höhepunkt erreicht hat und dann ein bisschen langsamer wieder abklingt. Und super typisch sind auch diese körperlichen Symptome, ne? Dass das Herz rast, dass man vielleicht zittert oder schwitzt, weint. Es kann auf den Magen schlagen. All das ist da möglich. Und wie du schon sagst, das an sich zu erleben, kann natürlich super beängstigend sein. Vor allem, wenn man hinterher keine Erklärung dafür hat, ne, das nicht versteht, was da passiert ist.
Ja, wie ist das bei dir? Hast du auch schon so Erfahrungen gemacht?
Ja, also interessanterweise, als wir in der Ausbildung uns so ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt haben, ab wann man von einer Panikattacke spricht, habe ich so für mich festgestellt, okay, krass, ich müsste 2 in meinem Leben auch schon gehabt haben. Hm. Vielleicht nicht die allerhärteste Version von Panikattacke, was geht, aber es fällt auf jeden Fall in die Kategorie, ohne dass ich jetzt eine Angststörung habe. Ne? Also das ist möglich. Man geht sogar davon aus, dass ungefähr jeder Vierte in seinem Leben irgendwann mal eine Panikattacke erlebt.
Oh, wow.
Ich habe auch schon mal jemand sagen hören, jeder Zweite, aber wie das immer so ist, es gibt auch unterschiedliche Zahlen. Jedenfalls möchte ich damit sagen, dass viele Menschen irgendwann mal ein oder mehrere Panikattacken erleben und nicht jeder dadurch dann eine Angststörung entwickelt.
Wie kann ich erkennen, dass ich an einer Angststörung leide?
Ich kann mal vielleicht so ein paar Beispiele geben, wie das aussehen könnte. Das deckt dann nicht alles ab, aber es sind einfach ein paar Beispiele. Wenn ich jetzt eine Panikstörung zum Beispiel habe, dann kann es da sein, dass ich sehr regelmäßig Panikattacken habe, dass die vor allem auch gefühlt unvorhersehbar kommen, also vermeintlich ohne Auslöser, was natürlich auch super beängstigend ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da keine Kontrolle, wann die Panikattacken kommen. Das kann dazu führen, dass ich dann bestimmte Situationen oder Orte vermeide, was mich natürlich dann einschränkt. Bei der Agoraphobie könnte es sein, dass ich letztendlich Probleme habe, einkaufen zu gehen, in den Supermarkt einkaufen zu gehen. Das kann zu einer totalen Herausforderung werden.
Das hatte ich tatsächlich danach, in den Wochen danach. Ich konnte nicht in das große Möbelhaus gehen, das war zu viel.
Ja.
Und auch Flohmarkt und sowas war alles too much einfach. Ja, krass. Ja. Okay, Agoraphobie.
Wahnsinn. Das beschreibt so ein bisschen, wie sich das auch entwickeln kann, weil vor allem, wenn man das erste Mal dann eine Panikattacke erlebt hat und die Erklärung einfach fehlt und dann ist da vielleicht die Angst davor, dass das nochmal passiert, ne? Und dadurch werden dann bestimmte Situationen, vor allem Situationen, wo ich das Gefühl habe, jetzt wäre es besonders unangenehm, die Panikattacke zu bekommen oder es wäre schwer für mich zu flüchten, wenn ich merke, es geht los, gerade die werden dann unangenehm, ne? Und wenn sich das sehr, sehr festigt und beeinträchtigt, dann geht das so in Richtung einer Agoraphobie. Da können dann auch öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel zur Herausforderung werden und andere Situationen, ins Kino gehen, große Veranstaltungen und so weiter. Ja. Und was es auch gar nicht selten gibt, auch ein Beispiel, die soziale Phobie, ne, da fallen alle möglichen sozialen Situationen schwer. Und das kann auch so weit gehen, dass jemand kaum noch vor die Tür gehen kann, ne, und sich nicht mehr aus dem Haus traut, was natürlich sehr belastend ist.
Ja, kann ich mir vorstellen. Spannend, wie viel Facetten das Thema hat. Jemand, der sich auch sehr gut mit Panikattacken, leider muss man ja sagen, auskennt, ist unser Gast. Das ist der Journalist und Autor Olivier David. Er ist in Hamburg, wie er selber sagt, in prekären Verhältnissen aufgewachsen und geht mittlerweile sehr offen damit um, dass er unter Panikattacken leidet. Und in seinem Buch Keine Aufstiegsgeschichte erzählt er davon, wie sich Armut und psychische Krankungen bedingen und von Generation zu Generation weitergetragen werden. Wir haben natürlich mit ihm gesprochen, haben ihm ein paar Fragen gestellt und ihn mal gefragt, wie sich das bei ihm geäußert hat, wie es diagnostiziert wurde, was die Auslöser waren, wie er damit umgegangen ist. Und davon erzählt er uns jetzt. Und ich bin ganz gespannt.
Ich auch.
Es gab einen Moment, da habe ich festgestellt, dass ich ein Problem habe. Und zwar ging ich an der Elbe entlang und war schon den ganzen Tag über rasend wütend. Also in meinem Kopf habe ich irgendwie Leute zusammengeschlagen. Es gab keinen konkreten Anlass dafür. Das heißt, ich habe in dem Moment verstanden, als ich an der Elbe entlang spazierte, dass mein Kopf sich das Adrenalin und die Wut immer hochholt, wenn in meinem Alltag zu wenig los ist. Und da habe ich mir gedacht, dass ich das nicht will, also dass ich nicht von diesen Gefühlen und diesem unnützen Hass beherrscht werden will und habe eine Therapie angefangen. Ich bin in die Therapie gegangen mit dem Wunsch, diese Wut zu bearbeiten, diese festgesetzte, verhärtete, zu einem Stein verklumpte Wut. Meine Therapeutin sagt mir also dann, das ist schon ein paar Jahre her, dass diese Wut und dieser Hass, dass das Stellvertretergefühle sind für Angst und Ohnmächte, die ich in meinem Leben gespürt habe und die ich nicht gut aushalten konnte. Also habe ich sie mit Wut und mit Hass überschrieben, weil mich das selbstwirksam macht. Das bringt mich irgendwie in Aktion. Und diese Angst und diese Ohnmacht haben ganz konkrete Gründe gehabt. Denn ich habe häusliche Gewalt erlebt zu Hause. Ich habe erlebt, wie meine Eltern sich angeschrien haben, wie mein Vater rasend vor Wut war, wie irgendwelche Dinge kaputt gegangen sind. Ich habe wirklich drastische Sachen erlebt und gehört und demnach waren die auch ein Teil von mir. Und als meine Therapeutin mir gesagt hat, dass meine Probleme eigentlich größere Probleme sind, als ich eine Diagnose bekommen habe von einer agitierten Depression und da habe ich mir zum ersten Mal erlaubt, meine Schwäche anzunehmen und die auch zuzulassen. Meine erste Panikattacke war, ich habe angefangen zu hyperventilieren. Ich bin ganz schwach geworden, bin zusammengesackt. Das waren Gefühle großer Ohnmacht. Es waren Gefühle von komplettem Kontrollverlust. Das sind heftige Momente gewesen. Ich habe in ganz vielen prekären Jobs gearbeitet, immer körperlich, immer am Rand der Erschöpfung. Und diese Jobs habe ich eingetauscht gegen den Schreibtisch, was ein großes Privileg ist. Und trotzdem glaube ich, dass mit meiner Erschöpfung, mit meinen psychischen Problemen, die ich habe, die ich auch immer noch habe, obwohl diese Diagnose der Anpassungsstörung, die ich noch hatte, wo sich diese Angst so festgesetzt hat in mir und die Diagnose der agitierten Depression, obwohl ich das zum Teil hinter mir gelassen habe, holt mich diese Vergangenheit, diese soziale Vergangenheit, denn daher kommen viele meiner Probleme, ne, aus sozialen Missständen, die sich in meiner Familie festgesetzt haben und das holt mich immer wieder noch ein. So, deswegen traue ich mich gar nicht mehr von gesund oder krank zu sprechen, sondern ich versuche, mich nicht zu pathologisieren, indem ich nicht sage, Olivier, du bist der Kranke, du kannst nicht viel leisten. Und mir aber auch nicht sage, du bist der Gesunde, weil ich bin irgendwo dazwischen.
Wow, das sind richtig tiefe, tiefe Einblicke, die er uns da gibt. Habe ich großen Respekt davor, dass er da so offen drüber spricht.
Ja, absolut. Und wenn man ihm so zuhört, wie er aufgewachsen ist, in welchem Umfeld, was er da sehen und erleben musste, dann bringt das vielleicht auch ein bisschen näher und macht verständlicher, wie sich bei ihm diese Panikattacken und Ängste entwickeln konnten oder auch Wut. Und zeigt ja auch nochmal irgendwie, wie unterschiedlich sich Angststörungen oder verschiedene psychische Störungen zeigen können.
Muss auch bei jedem Menschen anders sein, weil auch jeder Mensch ja ein anderes Umfeld hat und völlig andere Dinge erfährt. Das darf man gerne auch nochmal sacken lassen und darüber nachdenken, in welchen Umfeldern man selber so aufgewachsen ist, in welchen Lebensphasen.
Nichtsdestotrotz entscheidet nicht nur das Umfeld, ne, ob wir dann eine Angststörung später entwickeln. Also man geht davon aus, dass es immer ein Zusammenspiel ist aus Genen, also der Genetik, der Anlage, ja, die ich mitbringe. Also ist das zum Beispiel vorher schon in der Familie aufgetreten, ne? Bestimmte Erkrankungen, dann kann man das so ein bisschen erkennen. Also dass die Gene einerseits eine Rolle spielen und andererseits dann die Erfahrungen, die ich sammle, das Umfeld, in dem ich aufwachse, in welchen Verhältnissen ich aufwachse. Ja. Beides zusammen kann dann dazu führen, dass ich eine Angststörung entwickle. Kann auch eine Rolle spielen, wenn ich zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen in der Schule sammle. Das kann sehr nachhaltig prägen. Es kann auch sein, dass ich vielleicht in den vermeintlich besten Verhältnissen aufwachse, aber meine Eltern oder nahe Bezugspersonen mir ihre Ängste weitergeben, ne? Ich das somit erlebe, weil die sehr ängstlich sind. Das kann sich auch auswirken. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ja. Aber es ist wertvoll, sich das natürlich dann in der Therapie zum Beispiel anzuschauen, ne? Wie er das gemacht hat.
Ja, und ich merke, dass ich so parallel irgendwie gerade all die Umfelder so durchgehe, in denen ich so gesteckt habe. Und dann wird mir doch auch einiges klar. Also familiär muss ich sagen, so, ich glaube, bei uns wurde nie wirklich über Ängste gesprochen oder so. Kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Dann gab es Situationen beim Sport, wo auf jeden Fall starkes Mobbing stattgefunden hat. Mhm. Auch darüber wurde nie gesprochen. Also weder intern in der Mannschaft noch irgendwie mal außerhalb mit den Eltern oder so. Und dann bin ich auch noch lange Zeit, habe ich in einem, so einem Hip-Hop-Umfeld eigentlich gesteckt, wo eigentlich Coolness angesagt ist. Da ging es nur um Stärke zeigen irgendwie und sich irgendwie so abpanzern, aber auf gar keinen Fall über Schwächen oder Ängste reden, was natürlich dazu führt, dass man das noch mehr in sich reinfrisst und sich auch noch mehr alleine damit fühlt mit seinen Ängsten und sie vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt.
Wie ist es jetzt heute bei
heute dir? Ist es so, mein Umfeld hat sich geändert. Ich habe andere Freunde, habe selber auch gelernt, eben über all diese Themen zu reden und dementsprechend auch eine andere Reife. Und wo ich es allerdings noch wahrnehme, also ich arbeite ja als Selbstständiger häufig in verschiedenen Arbeitsumfeldern, komme in verschiedene Unternehmen rein. Und das Arbeitsumfeld ist schon eins, wo ich noch merke, da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Hier ist Angst definitiv noch ein Tabuthema. Mhm. Also ich erlebe selten in Meetings, dass jemand sagt, Leute, ich habe total Angst vor diesem Projekt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich der Richtige für den Job bin, weil es nicht exakt mein Gebiet ist. Und das ist ja schon eine Form von Schwäche zeigen oder sich eingestehen, hey, vielleicht gibt's jemanden, der da besser ist. So. Und sobald ich das ausspreche, ist auf der anderen Seite auch eine ganz andere Wahrnehmung da. Und bei mir findet eine Beruhigung statt, auf der anderen Seite irgendwie auch. Und ich merke dann einfach, wie gut es tut, über seine Ängste zu reden, weil es ja auch Ängste sind, wenn ich beunruhigt bin.
Sehr, sehr schön, dass du das machst.
Ja, wäre auf jeden Fall gut, wenn dieses Tabu auf allen Feldern gebrochen wird.
Ja, und mit Tabuthema brechen hat Olivier natürlich auch Erfahrungen sammeln können. Dazu haben wir ihn auch befragt.
Es war keine Erlaubnis, darüber zu reden, sondern eine Erlaubnis, darüber zu schreiben. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, aber für mich war es ein großer Unterschied, weil ich hätte das gar nicht gekonnt, mit vielen Leuten darüber zu reden. Ich musste darüber schreiben und dieses Schreiben, das brauchte ich, um eben nachzuvollziehen, wie diese starken Gefühle, die mein ganzes Leben bestimmt haben, wie die in mich hineingekommen sind. Und durch das Schreiben habe ich eben verstanden, dass ich nicht von Anfang an so gewesen bin und dass ich nicht auf die Welt gekommen bin als Baby, das viel Wut empfunden hat, sondern dass ich dazu gemacht wurde. Und vom Schreiben ging es dann irgendwann zum offen darüber reden. Und das war dann aber der nächste organische Schritt. Wir haben, glaube ich, immer noch dieses Bild von Männern als starke, funktionierende Wesen im Kopf. Ich habe es auf jeden Fall sehr im Kopf und das hat mich sehr daran gehindert, mir früher Hilfe zu holen. Also mir wurde seit meinem 20. Lebensjahr, ich bin 35 jetzt, wurde mir gesagt, Junge, vielleicht brauchst du mal eine Therapie. Und ich habe immer gesagt, nee, wird schon so. Und ich habe gewusst, dass ich irgendwie besondere Bedarfe habe. Ich habe gewusst, dass ich besondere Herausforderungen in meinem Leben hatte. Aber ich habe gedacht, ich arbeite da auf meine Art und Weise. Und meine Art und Weise, ich konnte mir also nicht eingestehen, dass mein Handwerkszeug, mit meinen Problemen umzugehen, nicht ausreichend ausgebildet war. Und das konnte ich erst mit ungefähr 30 Jahren. Das ist einfach ein fortlaufender Prozess, auch was meine Männlichkeit angeht, mir das zu erlauben.
Ja, Wahnsinn. Da ist auf jeden Fall ganz viel von Druck die Rede und ich finde es mega stark, wie er auch eben dann Ausdruck dafür bekommen hat, für seine Ängste, indem er das aufschreibt, indem er anfängt, drüber zu sprechen. Und ich glaube, das wäre auch nochmal mein Appell an alle. Also es muss nicht jeder jetzt ein Buch schreiben, aber es reicht vielleicht wirklich, sich einfach selber manchmal Sachen aufzuschreiben oder einfach anzufangen, drüber zu reden mit dem besten Freund, vielleicht auch erstmal mit sich selbst und sich das selbst einzugestehen, dass da Ängste sind, um dann letztendlich das Tabu fallen zu lassen, Stück für Stück darüber zu sprechen. Ich glaube, nur dann kann sich da was ändern. Oder was meinst du?
Wichtig, damit offen umzugehen. Und da gibt er ein schönes Beispiel oder lebt ein schönes Beispiel vor.
Mhm.
Also Ängste gehören auch einfach zu uns dazu, wie alle anderen Gefühle auch. Die gehören zu unserem, nenn's mal, emotionalen Programm dazu. Es gibt keinen Menschen, der gar keine Angst hat oder kennt. Also die haben schon ihre Berechtigung, die sind auch gut, weil sie eben auch vor Gefahren warnen können oder letztendlich kampfbereit machen können.
Mhm.
Also ruhig akzeptieren und offen damit umgehen. Ja.
Total.
In dem Zusammenhang finde ich auch immer wieder spannend, wie wir darüber sprechen und was unsere Sprache da ausmacht. Also ich glaube, wir alle kennen so die Bezeichnung zum Beispiel Angsthase.
Mhm.
Also sei doch kein Angsthase, ich bin doch kein Angsthase.
Ja.
Ich finde es wichtig, sowas am besten aus der eigenen Sprache zu streichen, weil auch wenn das nur spaßig gemeint ist, denke ich, dass wir dadurch schon verinnerlichen, dass Angst irgendwie was Schlechtes ist und was Schwaches ist und man das besser nicht zeigen oder haben möchte. Und das anzustreben, dass man Angst gar nicht haben sollte oder zeigen sollte, das kann nach hinten losgehen, das ist nicht gesund für uns. Aber du klingst auch so, als hättest du dich schon viel mit deinen Ängsten beschäftigt und würdest da schon einiges machen,
ja,
oder?
Ja, habe ich auch, definitiv. Es gab eben auch, wie gesagt, schon in meinem Leben so ein paar Erfahrungen, ein paar Themen, wo ich dann irgendwann nicht mehr drum herum kam, mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen kann ich das auch alles, was Olivier da erzählt, irgendwie sehr gut nachfühlen und finde mich da in wahnsinnig vielen Sachen wieder. Auch das ganze Männlichkeitsthema da irgendwie, ja, dieser ganze Druck, der damit einhergeht, auch in unserer Gesellschaft. Und das war auch bei mir in der Therapie auch Thema irgendwann. Da kam irgendwann dieser Satz raus, ich habe keine Lust mehr, cool zu sein. So cool sein zu müssen.
Mhm.
Dieses Müssen. Ich muss dies, ich muss das, ich muss eigentlich gar nichts. So, das ist alles irgendwie Programm, was aufgespielt wurde. Und ja, das so Stück für Stück wieder fallen zu lassen dann in der Therapie, ist auf jeden Fall ein langer Prozess. Und das fand ich auch spannend, dass er das erzählt hat, dass es für ihn halt eigentlich nie abgeschlossen ist, sondern dass es ein Prozess bleibt.
Mhm.
Und dass er das in gewisser Weise auch versucht, dann so anzunehmen und irgendwie zu integrieren. Es gab auch ein, zwei Momente, wo mich eine Panikattacke überkommen hat, oder wo ich starke Ängste in mir gespürt habe, ein Unwohlsein. Und das fand ich irgendwie ganz faszinierend, weil ich in dem Moment das rechtzeitig bemerkt habe. Das braucht natürlich auch dann genügend Achtsamkeit, sage ich mal, um das zu bemerken rechtzeitig. Und ich konnte das ein bisschen, für mich passt das Bild des Dracheneinfangs eigentlich so am besten. Ich konnte das wie so ein Drachen einfangen. Das stieg so auf, so ganz düster irgendwie. Und aber indem ich den Drachen irgendwie so in den Arm genommen habe und ihm gesagt habe, ach, da bist du wieder, schön, dass du da bist. Und da merke ich sogar beim Reden, wenn sich die Qualität meiner Sprache verändert, wie ich mit mir selber rede, dass das total was mit mir macht. Und besser fühle. Ich habe es tatsächlich in ein paar Momenten geschafft, diese Angst umzuwandeln innerhalb von Minuten, einfach nur durch gutes Zureden, durch Akzeptanz und Annehmen, umzuwandeln in so eine Art Euphorie.
Es erinnert mich ganz stark tatsächlich an die ACT, also die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, wo es auch viel darum geht, Gefühle eben nicht wegzudrücken, zu unterdrücken, sondern sie wahrzunehmen, sie zuzulassen, ihnen sogar ganz viel Raum zu geben, um sie dann auf natürliche Art und Weise auch wieder kleiner werden und vorbeiziehen zu lassen. Das ist auf jeden Fall Teil von dieser Therapie.
Na, und was mich jetzt von dir noch interessieren würde, ist, was gibt's denn so für kleinere Angstgefühle, also so im Alltag? Was gibt's da für Tipps oder Sachen, die man irgendwie unternehmen kann?
Gibt's einiges, was ich tun kann. Und das geht erstmal los. Das wird vielleicht einige enttäuschen, weil es nicht so krass special klingt. Mhm. Aber es geht tatsächlich los bei ganz grundlegenden, gesundheitlich förderlichen Sachen, die ich machen kann. Wie zum Beispiel Schlaf, Ernährung, Bewegung. Hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Psyche, auf Ängste. Bei der Ernährung kann eine große Rolle auch spielen, wie viel Koffein ich zu mir nehme. Also Koffein fördert und pusht eher nochmal Ängste.
Nein, bitte nicht.
Ja, also oft haben wir ja vielleicht im Alltag die Tendenz, da ist viel Stress, ich habe viele To-Dos, ja, ein Kaffee mehr und dann geht das.
Ja.
Ist aber was dann die Ängste, die damit verbunden sind und das Stresslevel gar nicht so gut. Koffein vielleicht reduzieren oder sein lassen oder mit grünem Tee zum Beispiel ersetzen.
Ich habe es fast geahnt, weil manchmal, wenn ich so einen ganz achtsamen Tag habe, dann merke ich auch so, eine Kaffee zu viel oder vielleicht auch überhaupt ein Kaffee hat schon gereicht. Das ist erstmal lecker, aber dann auch manchmal unwohl. Da ist so ein Stress da irgendwie.
Das glaube ich dir sofort. Genauso kann Bewegung, Sport natürlich helfen, allgemein immer gut.
Mhm.
Dann gibt es natürlich konkrete Strategien, die man so für sich finden kann. Ne? Wenn ich merke, meine Ängste, die Ängstlichkeit, die löst auch immer so ein Overthinking, so ein ständiges Gedankenkreisen irgendwie aus, geht damit einher. Dann gibt es da bestimmte Sachen. Ich kann zum Beispiel vor dem Schlafengehen mal alles runterschreiben, alle Gedanken und Ängste. Es gibt auch so eine Methode, den Grübelstuhl.
Okay.
Das klingt vielleicht erstmal gewöhnungsbedürftig, aber das meint, dass ich einen neutralen Stuhl habe und eine festgesetzte Zeit von zum Beispiel 10 Minuten am Tag zu der und der Uhrzeit, wo ich mich ganz bewusst auf diesen Stuhl setze, nur um zu grübeln und zu overthinken quasi, okay. Also geplant und versuche das mal aktiv 10 Minuten zu machen.
Also so richtig reingehen in genau. Das Grübeln, so richtig.
Also so, du setzt dich hin und jetzt ja. Auf die Plätze werde ich los, jetzt Gedankenkreisen, Overthinking. Okay. Und du wirst merken, 10 Minuten kann schon recht lange sein, ne? Dass es wahrscheinlich am Ende der Zeit weniger wird und auch dann im Alltag einfach weniger belastend werden okay. Kann. Das sind so Beispiele für konkrete Sachen.
Ja, cool. Also einmal so Ventil öffnen, alles raus und dann, Grübelstuhl, merke ich mir.
Natürlich weniger Social Media, immer mal gut. Ja. Bringt dann weniger Reize, Eindrücke, Themen, die vielleicht auch mit unseren Ängsten einhergehen. Mhm. Und unser Gehirn ist eigentlich eh nicht dafür gemacht, ne, diese vielen, vielen, vielen Reize ununterbrochen zu haben. Sich regelmäßig ins Hier und Jetzt zurückholen. Weil bei Ängsten sind wir mit den Gedanken normalerweise immer in der Zukunft, nicht im Hier und Jetzt, sondern bei dem, was passieren könnte, aber noch gar nicht passiert ist. Mhm. Also mit dem Konzept Achtsamkeit auseinandersetzen ist sehr wertvoll.
Ja.
Und ganz grundlegend auch, wir sollten am besten alle eine oder mehrere Methoden für uns haben, wie wir wirklich entspannen und abschalten können. Es fällt ganz vielen Menschen ganz schwer. Das kann über sehr aktive Sachen sein, wie Sport und Bewegung. Da kann ich natürlich entspannen, aber auch wichtig, zusätzlich können offizielle Entspannungsverfahren sein, also wie das autogene Training, progressive Muskelrelaxation, aber auch jede Meditation, die du online findest und wo du merkst, die hilft mir zu entspannen, ist auch wunderbar. Atemübungen mag ich sehr, können sehr helfen. Ich glaube, wenn man sich das alles zu Herzen nimmt, dann wirkt sich das bestimmt auf die alltäglichen Ängste positiv
sehr gut.
aus.
Sehr cool. Vielen Dank für die Inspiration.
Ich danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn das Thema Angststörungen, Ängste sehr, sehr groß und komplex ist und es viel dazu zu sagen gibt, hoffen wir, dass wir ein paar interessante Bereiche für euch abgedeckt haben. Und wenn ihr das Gefühl habt, da ein Thema mitzuhaben, vielleicht an einer Angststörung zu leiden, dann sprechen wir uns natürlich dafür aus, dass ihr euch Hilfe sucht und verlinken euch auch Anlaufstellen, wie immer in den Shownotes. Ihr könnt euch auch noch mehr zu dem Thema Angststörungen belesen. Es gibt nämlich den Artikel dazu im IKK Classic Magazin Gesund machen. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ach, und bevor wir es vergessen, wie immer findet ihr natürlich alle weiteren Infos in den Shownotes sowie auf www.ikk-klassik.de/podcast. Lass machen!